oder das wurde auch bewiesen, Achtsamkeit, Meditation verlängert das Leben. Die Standardfragen eines Coaches oder so ist, wenn du dein Warum kennst, dann hast du die Lösung für alles. Ich finde, das Warum ist gar nicht so wichtig. Ich finde auch, das Was ist gar nicht so wichtig, sondern wirklich wichtig ist das Wie, wie ich etwas tue. Der Moment, das ist das Wertvollste, was wir haben, weil er ist sofort wieder weg. Also wenn ich jeden Moment wahrnehme, so wie ich kann, mit allem, was ich kann, dann lebe ich das Wertvollste vom Leben.
Dein bestes Leben. Dein Podcast für Epigenetik und evidenzbasierte Spiritualität. Das Wissen, das dich gesund, fit, vital und erfüllt hält. Mit Holistic-Coach Roger Foster und einem besonderen Interviewgast, der dir seine Expertise und seine Perspektive weitergeben wird.
Hey, schön bist du da. Im zweiten Teil des Videopodcasts über den richtigen Umgang mit Zeit spreche ich mit Philipp Hofeins, dem Geschäftsführer von Sonamedic, im Rahmen seines Angebots der Corporate Care über Perfektionismus, über den Wert von selbstbestimmter Zeit und darüber, dass die Frage nach dem Wie du etwas machst, viel wichtiger als die nach dem Warum ist. So erfährst du auch etwas über das Paradoxon, wie du dich durch das Dienen in deinem Leben zum König machst. Zudem beantworten wir in dieser Folge auch einige Fragen aus dem Zuschauerchat und gehen so unter anderem der Frage nach, warum die Wartezeit auf deinen Freund oder deine Freundin zur besten Zeit werden kann und du sogar noch Zeit gewinnst dabei. Gerne liken, abonnieren und kommentieren. Viel Freude und Erkenntnis und die beste Zeit.
Ich habe noch eine Anschlussfrage im Chat, die hier zum Thema, glaube ich, ganz gut passt und die auch so ein Stichwort mitbringt, das mich immer sofort triggert. Wie hängen Zeitdruck und Perfektionismus zusammen? Und was sind gesunde Wege, um damit umzugehen?
Für wen will ich perfekt sein? Für mich oder für jemanden, der eine Anforderung an mich stellt? Oder für jemanden, der mich von außen bewertet? Also ich glaube, die Motivation hinter dem Perfektsein müssen, zu wollen, die muss man sich ehrlicherweise beantworten. Wenn ich so gut sein möchte, wie ich bin, dann bin ich das ja schon, indem ich diesen Anspruch an mich stelle. Also da gibt es dann keine Messlatte, die sagt, ich muss noch besser werden. Wenn ich das Gefühl habe, andere vergleichen mich und ich bin schlechter als der, dann dient das nicht mir, sondern es dient dann, von anderen so bewertet zu werden, wie man sich vielleicht erhofft. Kannst du mir nochmal mit dem zweiten Teil der Frage helfen, weil jetzt war ich bei der Beantwortung des ersten Teils.
Was sind gesunde Wege, um damit umzugehen?
Indem, dass man sich eben fragt, was ist ein Wert, was hat für mich einen Wert? Hat für mich einen Wert möglichst viel oder mit möglichst viel Bewusstsein? Also ist es mir wichtig, möglichst viel Dinge und viel zu erledigen in einer Zeit? Oder möchte ich die Dinge so gut wie ich kann erledigen? Möchte ich so viele Emotionen wie möglich erfahren? Möchte ich die Gefühle haben? Möchte ich alles wahrnehmen, so wie es ist? Also wenn man sich dort einfach selbst fragt, was ist mir wichtig? Was ist meine Qualität? Das hat auch was damit zu tun, eben nicht fremdgesteuert zu sein, sondern selbst die Zügel zu übernehmen und selbst so zu handeln, wie es einem auch erfüllt, ja. Also ich finde, ich schiebe da mal noch was ein, was ich mir so aufgeschrieben habe, wo ich mich auf das Gespräch vorbereitet habe. Weil für mich ist zum Beispiel auch ein bewusster Umgang mit Zeit, wenn ich mir den Inhalt, was ich mache in der Zeit, mir vorstelle. Also oft sind wir also die Standardfragen eines Coaches oder so ist, wenn du dein Warum kennst, dann hast du die Lösung für alles. Und ich finde, das Warum ist gar nicht so wichtig. Ich finde auch, das Was ist gar nicht so wichtig, sondern wirklich wichtig ist das Wie, wie ich etwas tue. Und das gibt dann eben auch den Wert für mich selbst. Und ich glaube, das gibt auch den Wert für die Umwelt. Und das gibt dann wirklich den Wert der Zeit. Und da ist für mich so, also es gibt so die drei großen Wesen in meinem Leben, Dankbarkeit, Demut und Dienen. Und da finde ich eben vor allem das Dienen ein sehr wichtiger Hinweis. Du hast gesagt, dass du bei deiner Arbeit natürlich eben möglichst gute Audioaufnahmen machen möchtest, möglichst ein hohes eigenes Empfinden hast und Qualität an deine Produkte, die du entwickelst. Und das ist auch eine Form von Dienen. Du kannst es dir einfach machen und das einfach so machen, abarbeiten. Jetzt habe ich es halt gemacht. Schau mal, dass du zufrieden bist damit. Oder du sagst dann eben, nein, ich versuche das so gut zu machen, wie ich kann. Und das ist für mich eine Art des Dienens. Dienen heißt nicht unterwürfig zu sein, devot zu sein. Dienen heißt selbst sich zu erheben und wie ein König zu leben, indem dass man von sich aus seine beste Leistung für jemanden erbringt. Und das kann in ganz vielen, oder das kann in allen unseren täglichen Kontakten, kann das ein wichtiger Impuls sein.
Wow, das finde ich einen wahnsinnig tollen Punkt und einen wirklich spannenden Impuls, dass ja, das Warum, das Wie und das Was sind ja, es gibt ein Simon Sinek-Prinzip, ich glaube, der Golden Circle heißt das, das ist wahrscheinlich auch vielen Teilnehmern hier bekannt, da man sich als Unternehmer oder ja im Unternehmen sehr häufig mit genau diesen drei Ws beschäftigen muss. Und beim Golden Circle wird sehr großer Schwerpunkt auf das Warum gelegt und wird ganz explizit gesagt, die erste wichtige Frage, die man sich stellen muss, wenn man ein Unternehmen gründet oder wenn man eine Unternehmung startet, wenn man ein Projekt startet, ist, warum mache ich das eigentlich? Was sind meine persönlichen inneren Beweggründe dafür, das zu tun? Und das ist tatsächlich auch der Bereich, über den ich mir persönlich für meine eigenen Projekte und auch für mein berufliches Schaffen am meisten Fragen gestellt habe und mit dem ich mich am meisten auseinandergesetzt habe. Aber ich muss sagen, du hast recht, ich kann total gut nachvollziehen, wie stark das Wie in diesem Kontext zu beachten ist. Und toller Input. Ich habe noch eine weitere Frage hier im Chat, die ich sehr lustig finde und die so ein bisschen in eine andere Richtung geht. Inwiefern beeinflussen kulturelle Unterschiede unseren Umgang mit Zeit und unser Verständnis von gesunder Zeitnutzung? Ich schiebe direkt vorweg, ich finde das lustig, weil ich einige enge italienische Freunde habe und mit denen kann man sich verabreden und mit denen kann man irgendwas ausmachen und meistens steht man dann eine Stunde alleine irgendwo rum und wartet. Und wenn sie dann auftauchen, dann sind sie völlig unbedarft. Und warum regst du dich denn auf? Was ist los? Ich bin noch da.
Ja. Genau. Das ist soziologisch untersucht auch, dieses Phänomen. Schultime, Intime. Und wir Westeuropäer, wir haben das Gefühl, wir müssen immer mit der Zeit sein. Und die Südländer haben dort halt eine andere Qualität entdeckt in ihrem Leben. Die leben so, wenn ich komme, ist immer die richtige Zeit. Also alles kommt zur rechten Zeit. Wenn ich da bin, dann ist die richtige Zeit. Und das ist natürlich klar, wenn wir uns überlegen, dass wir auf jemanden warten, dann ist es umständlich. Wobei ich finde eben, wenn ich mich aufrege, dass ich über jemanden warte, dann mache ich mich mit dieser Haltung eben selbst zum Opfer. Versuchen wir mal, das andersherum zu sehen. Wenn ich auf jemanden warte, dann schenkt er mir Zeit. Ich hatte ja eingeplant, was zu machen mit ihm. Jetzt ist er nicht da. Also jetzt habe ich doch gar keine Beschäftigung. Jetzt habe ich geschenkte Zeit. Mach dann etwas, wie zum Beispiel Langeweile aushalten, oder mach dann was dich wirklich erfüllt und leb dann in diesem Gefühl und freu dich darüber, dass du diese Zeit geschenkt bekommen hast. Und du wirst sehen, wenn dann der italienische Freund kommt, dann werdet ihr zusammen Spaß haben und ihr werdet die Zeit, die ihr dann gemeinsam verbringt, mit einem ganz anderen Flow erleben. Weder wenn du dich gestresst hast, du dich selbst gestresst hast, jetzt ist er nicht pünktlich hier und jetzt warte ich auf ihn und das ist doch unverschämt. Im Kontext, wo wir wirklich, sagen wir mal, ich verstehe, dass es einen Kontext gibt, wo man pünktlich sein sollte. Also meine, wenn ich jetzt heute um 20 nach 11 gekommen wäre, dann wäre es unangenehm gewesen. Gut, vorbei. Wenn du die Leute unterhalten hättest, wäre es vielleicht sogar noch besser gekommen, wieder jetzt mit mir. Also von dem her ist immer das Ergebnis ist nie vorwegzunehmen. Und also es gibt da soziologische Studien, die das belegen, warum das wirklich, muss ich sagen, das ist mir entfallen. Also ob es jetzt wirklich eine Begründung gab, warum das so ist, es ist einfach so festgestellt worden, dass es so eben auch zum Beispiel in den arabischen Raum hinein, dass es dort wirklich einen anderen Umgang mit Zeit gibt, weder bei uns im Westen oder beziehungsweise in Europa, Mittel-Nordeuropa.
Mir wurde früher immer unterstellt, als ich noch, also ich mache ja auch heute hauptsächlich im Audiobereich herum, als ich noch bandaktiv war, haben mir Kollegen immer gesagt, Phil, du hast ein super Gehör, du hörst alles, du hörst total viele Details und es ist toll, wenn du unsere Platten produzierst, aber sehen tust du überhaupt nichts. Du siehst nichts, du übersiehst alle möglichen Dinge. Es ist furchtbar. Wenn kein Blindenführer mit dabei ist, dann gehst du irgendwann verloren. Ich habe mir das zu Herzen genommen und habe mir vor 3 oder 4 Jahren meine erste Digitalkamera gekauft und dadurch ist mein zweites etwas nerdiges Hobby neben Sport und Familie und Tieren und so entstanden, nämlich Fotografie. Ich habe immer eine Kamera dabei und deswegen ist mir eigentlich auch nie langweilig. weil ich, auch wenn ich auf meinen italienischen Kumpel warte, der mal wieder eine Stunde später kommt, als wir ausgemacht hatten, habe ich was Sinnvolles zu tun. Das heißt, die Langeweile findet nicht mehr statt. Ist das schlecht für mein Gehirn und die Kreativleistung, die es, wie von dir beschrieben, denn dann so anstrebt?
Nein, also wenn das jetzt als Dogma gelebt wird, dann hängen alle nur noch rum und niemand macht mehr was. Also nur Langeweile zu leben, bringt auch kein Ergebnis. Nein, ich finde das sehr, sehr wertvoll, was du da sagst, diese Praxis, die du da machst. Also für mich war das auch sehr wichtig, als ich mich rehabilitiert habe aus meiner Krankheit. Das war so eine Übung für mich für Achtsamkeit. Und ich habe sie verbunden, mit dem Körper zu trainieren. Ich war monatelang, bin ich nicht mehr gelaufen. Also ich bin wirklich nicht mehr gelaufen und ich musste das Laufen wieder trainieren. Und dort habe ich auch mit meinem Handy, Smartphones machen ja super gute Fotos. Die können auch Gegenstände und Umgebung fotografieren. Die sind nicht nur für Selfies da, auch wenn das viele Menschen vielleicht meinen. Und ich bin dann immer so meine Runden gelaufen und ich habe immer versucht, mindestens einen Augenblick, einen Moment zu finden, den es gelohnt hat, zu suchen oder wahrzunehmen und den dann eben zu fotografieren. Und was ich dann wirklich cool finde, ist, ab und zu, also ich habe so eine kleine Galerie gemacht mit meinen Fotos, die ausgedruckt und so. Und das war dann wirklich cool, wenn ich diese Fotos anschaue. Ich erlebe den Moment noch einmal, wo ich da war, wo ich das aufgenommen habe. Und das gibt für mich einfach, es ist wirklich eine schöne Übung und es ist eine ganz wertvolle Übung. Und was auch immer einem in die Achtsamkeit bringt, Achtsamkeit zu üben und zu praktizieren, verlängert Leben. Oder das wurde auch bewiesen, Achtsamkeit, Meditation, Abnutzung der Telomerase, also der Endstücke der Telomerase, verlängert das Leben. Also, und ja, gibt es was Besseres, weder Bewusstsein zu üben, um länger, gesünder zu leben?
Spannend. Ich habe auch, das muss ich da kurz mit einwerfen, ich habe seit mehreren hundert Tagen in Verbindung mit der Fotografiegeschichte ein Fotoprojekt am Laufen, in dem ich einfach jeden Tag ein Bild mache. Und das Erstaunliche ist, ich kann mich anhand dieser Bilder auch an ganz viele Details dieser Tage erinnern. Also erstmal, ich kann mich dadurch an jeden Tag, an jeden einzelnen Tag erinnern. Das finde ich total abgefahren, das kann ich vorher nicht. Und ich kann mich auch an ganz andere Details an diesen Tagen erinnern, über die Bilder, als die Situation, die ich tatsächlich aufgenommen habe. Also ich weiß dadurch, wo wir waren, was noch so besprochen wurde da zum Beispiel, wen ich da noch getroffen habe. Dinge, die gar nicht mit auf dem Bild sind, aber die durch diesen kleinen Anker, diesen kleinen Hook, den ich mir damit schaffe, da sind und im Detail da sind. Das finde ich wahnsinnig erstaunlich.
Ja, also das habe ich auch so erlebt und erlebe ich auch so. Was ich dort noch in diesem Zusammenhang eigentlich ein schöner Gedanke finde, ist, die Routine, die Praxis, die tägliche im besten Fall, bringt uns Freiheit. Ein Paradoxum. Also umso mehr ich in einer Routine bin, umso mehr Freiheit gewinne ich. Und zwar genau durch das, was du jetzt gesagt hast. Du gewinnst die Freiheit, immer wieder positive oder die Gefühle, die du damals hattest, wieder zu reproduzieren. Das ist die einzigste Möglichkeit, wie wir mehr Zeit gewinnen können, indem dass wir uns bewusst an Zeit, die schon mal da war, wieder erinnern. Und so haben wir wie zweifache Zeit, die wir jetzt wahrnehmen und die wir schon mal wahrgenommen haben. Das ist eigentlich ein Gewinn. Und eben, also wenn man eine Routine hat, gewinnt man Freiheit. Das kann sein, ob man täglich meditiert, ob man Yoga macht, ob man, keine Ahnung, sich mit einem Freund austauscht. Das kann ja auch sein, dass man zum Beispiel das Ritual hat. Wir reden alle, reden jeden Tag nur 10 Minuten und ich erzähle ein Ding, was ich gut fand und er erzählt mir ein Ding, was er gut fand und vielleicht auch ein Ding, das nicht gut war und wir finden dann schnell eine Lösung. Einfach eine Routine befreit. Ich darf dann eben auch das nicht als Dogma mir überstülpen. Also ich darf die Routine leben, aber ich darf sie auch ausfallen lassen, wenn es jetzt an diesem Tag nicht passt. Ich freue mich dann am nächsten Tag viel mehr wieder in diese Routine einzutauchen.
Ich habe gerade mit Grauen auf die Zeit geguckt und festgestellt, wir haben nur noch 7 Minuten, bis das offizielle Ende dieses Live-Calls ist. Und wir haben aber auch noch 7 Fragen im Chat, aber ich glaube, die meisten davon haben wir zumindest schon mal angerissen. Eine ist allerdings dabei, die thematisch nochmal so ein bisschen in eine andere Richtung geht und die würde ich gerne noch mit ins Feld führen. Welche ist es denn hier? Welche Rolle spielt Schlaf im Kontext eines gesunden Zeitmanagements und wie können wir unseren Schlafrhythmus besser anpassen? Und es sind auch immer direkt Doppelfragen, die gestellt werden.
Das ist für mich jeweils etwas blöd, weil ich mich so auf den ersten Teil fokussiere und dann den zweiten immer wieder vergesse. Aber du hilfst mir ja, wenn ich was vergessen habe.
Absolut, steigen wir mit Teil 1 ein.
Nein, also der Schlaf ist natürlich eine sehr wertvolle Lebenszeit, weil im Schlaf passieren so viele biologische Prozesse, die Entgiftung, das Verarbeiten der mental auch der Dinge, die man erlebt hat und so weiter. Also wenn man eine chronische Schlafstörung hat, dann ist das wirklich sehr hart. Also dann vergiftet sich zum Beispiel auch der Körper, das hat so ganz üble Konsequenzen. Ich habe das selbst mal gelebt und deshalb weiß ich aus eigener Erfahrung, dass Schlaf wirklich, Schlafentzug vor allem oder Schlafprobleme, chronische, können zu ganz unangenehmen Zuständen führen. Und deshalb ist im Umkehrschluss natürlich guter Schlaf besonders wertvoll, weil im guten Schlaf verarbeiten wir all die Dinge, wir erleben Träume, wir erleben Visionen, wir beziehen vielleicht sogar Kraft für unseren nächsten Tag durch diese Träume und durch diese Visionen. Also von dem her, ist es per se eine sehr, sehr wertvolle Lebenszeit. Wann die stattfinden soll, da ist es vielleicht so, dass man eine Unterschiedlichkeit im Auge behalten sollte. Und zwar gibt es die chronologische, biologische Uhr, also die innere Uhr. Und es gibt Typen, die schlafen halt besser früh am Abend schon und stehen am Morgen auf. Und dann gibt es wirklich Menschentypen, die arbeiten gerne bis 2 Uhr nachts, 3 Uhr nachts und die gehen dann schlafen. Und wichtig ist dann einfach eine gewisse Schlafzeit zu erfahren. Und dort ist es auch ganz interessant, dass zu viel und zu wenig nicht gut ist. Also nicht per se immer mehr schlafen ist gut. Nein, zu viel schlafen ist auch schädlich oder auch nicht, hat keine gut gesundheitsfördernde Wirkung und natürlich zu wenig schlafen auch. Also per se würde ich sagen, so zwischen 6 und 8 Stunden, dort pendelt es sich ein. Dort ist auch nicht jeder Organismus gleich. Wichtig ist aber, dass man das zur richtigen Zeit stattfinden lassen kann. Und dafür gibt es zum Beispiel von der Berliner Charité den HAR-Test und dort wird eine chronologische Uhr festgestellt, ein Biorhythmus, wann eben die richtigen Dinge stattfinden. Und also deshalb würde ich einfach sagen, es gibt kein Konzept, so schläfst du. Ich meine, es gibt viele Dinge, die wir wissen. Also meine vorher in den Computer zu schauen, macht nicht viel Sinn. Also Blaulicht möglichst runterzufahren, dann auch ein Krimi zu lesen und dann nachher schlafen zu wollen, ist wahrscheinlich auch nicht besonders gut, weil da bin ich emotional involviert, aufgewühlt, ergriffen und so weiter. Also dass man halt einfach die Tätigkeiten runterfährt, dass man auch den Wert dieser Tätigkeit, sagen wir mal die emotionale Beteiligung der Dinge, die man erfährt, dass man die runterfährt und dass man sich so vorbereitet auf den Schlaf und eben, dass man auch die richtige Zeit für Schlafen kennt und findet und die dann auch wertschätzt. Sehr lange Antwort.
Gibt es für dich das eine wichtigste oder das richtigste Tool oder eine besondere Perspektive, einen besonderen Leitsatz, eine besondere Einstellung für den richtigen Umgang mit Zeit für dich persönlich?
Ja. Und ich habe, glaube ich, schon ein, zwei, drei Mal auch schon darauf zugegriffen. Also für mich ist immer. Für mich ist oft, so oft wie möglich, in der richtigen Zeit zu sein. Und zwar immer im Hier und Jetzt. Es gibt Phasen, wo man es eben zum Beispiel, wenn man sich an schöne Dinge erinnert, dann kann man auch in der Vergangenheit sein. Aber im Hier und Jetzt zu sein, das ermächtigt einem selbst Einfluss zu nehmen auf das Leben. In jeder Konsequenz. Und das ist Selbstverantwortung, aber auch Selbstermächtigung. Und die findet nur im Hier und Jetzt statt. Und das ist auch die einzige Zeit, die Sinn macht zu leben. Weil alles, was in der Zukunft ist, wird irgendwann geschehen. Das ist ein automatischer Prozess. Und wenn ich verstehe, der Moment, das ist das Wertvollste, was wir haben, weil er ist sofort wieder weg. Also wenn ich jeden Moment wahrnehme, so wie ich kann, mit allem, was ich kann, dann lebe ich das Wertvollste vom Leben. Und genau, also im Hier und Jetzt zu sein, das ist mein Tipp, das möglichst oft im normalen Tag zu erleben.
Vielen Dank.
Bereit für eine Reise der Selbsterkenntnis, Transformation bei deiner besten Gesundheit auch bis ins hohe Alter? Dann abonniere unseren Podcast und lass uns gemeinsam diesen inspirierenden Pfad beschreiten. Vielen Dank, dass du dabei bist.